Jesus, du bist würdig, dass du das empfängst, was wir jetzt gebracht haben. Lobpreis, Anbetung, Ehre. Wer nicht, wenn du, wenn nicht du. Danke, dass du uns das heute Morgen hier ermöglichst, dass wir dich anbeten können. Und wenn wir jetzt auf dein Wort hören, dann beschenk uns mit dem, was wir brauchen, damit wir dir wiederbringen können, was dir gebührt. Anbetung und Ehre, Lob und Preis. Vielen Dank dafür. Amen. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich wirklich, dass ich wieder mit euch zusammen sein kann und bin euch sehr dankbar, euch allen, dass ich immer wieder hier vorne tun darf, was mir einfach Freude macht. Ich predige gerne. Ob es gut ist, könnt ihr entscheiden, aber ich tue es gerne. Hat mal jemand gesagt, so zum jemanden, der gesungen hat, du singst gerne nicht. Ich gesagt, ja. Ja, warum lernst du es dann nicht? Also, Dankeschön an euch. Und jetzt bitte ich euch, dass ihr mich begleitet weiter. Wir gehen ja auf der Reise durch den ersten Johannesbrief. Weiter heute, auch mit einem ganz spannenden Thema, das uns Johannes vor die Füße legt. Das ist für mich so spannend, wenn ich in so wie ich den Epheserbrief durchgepredigt habe, hier jetzt den Johannesbrief, da werden dir die Themen einfach vorgelegt. Ne? Du kannst nicht entscheiden, jetzt, ob du nach links oder rechts gehst, sondern das kommt jetzt. Und dann sagt Johannes, jetzt befass dich damit und sag den Leuten, was Gott ihnen sagen will. Okay, wir nehmen die Herausforderung an. Kind Gottes und Sünde wie Feuer und Wasser? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich vermute mal, dass bei euch fast kein Tag vergeht, an dem ihr nicht irgendwo ein Martinshorn hört. Gut, manchmal hören wir es vielleicht schon gar nicht mehr, weil wir uns irgendwie an diesen Lärm auch gewöhnt haben. Nicht immer, aber sehr oft befindet sich unter diesen Martinshörnern auch eins, das zu einem Feuerwehrauto gehört. Wer das hört, der weiß, es brennt. Irgendwo brennt's. Kann auch ein Unfall sein, aber meistens brennt's. An sich ist ja Feuer nichts Schlechtes. Für unsere Vorfahren waren es überlebensnotwendig, so ein Lagerfeuer. Wenn es sich allerdings an unserem Hab und Gut zu schaffen macht, oder wenn ein Mensch es dazu benutzt, um einen anderen Schaden zuzufügen, dann wird es echt übel. Aber grundsätzlich ist Feuer ein nützliches Element. Für sich allein spendet es Licht, es spendet Wärme und ist damit auch ein Energieträger, genau wie Wasser. Trotz aller Katastrophen, die mit Wasser so geschehen und die man so immer wieder auch sieht, ist es doch ein Spender des Lebens. Es ist ein Energieträger, wenn man es zum Beispiel in Wasserkraftwerken einsetzt oder so. Und nun fährt eben dieses Feuerwehrauto zum Brandherd. Und um das Feuer zu löschen, und dazu verwendet es natürlich Wasser. Und das aus gutem Grund. Wenn nämlich Wasser auf Feuer kommt, dann zieht das Feuer in aller Regel den Kürzeren, solange genug Wasser vorhanden ist. Stellt man aber Wasser in einen Topf auf ein Feuer, dann zieht das Wasser den Kürzeren, weil es sich irgendwann in Luft auflöst. Also es ist dann nicht mehr da, zumindest im Topf. Es ist dann weg. Feuer und Wasser, sie können für sich allein existieren, aber wenn sie irgendwie zusammenkommen, dann zieht eines der beiden Elemente den Kürzeren. Je nach Lage der Umstände. Also Feuer und Wasser, totale Gegensätze. Und diese Tatsache, die hat mich so ein bisschen auf dieses Thema gebracht. Heute, Feuer und Wasser können nicht miteinander. Könnte dieser Umstand vielleicht ein Bild sein für das Verhältnis zwischen einem Menschen, der Jesus Christus nachfolgt, und dem, was wir Sünde nennen? Ohne dass ich damit sagen möchte, dass jetzt eines der beiden Elemente, also Feuer ist dann Hölle und Sünde und Wasser ist dann alles gut. Nee, also das will ich nicht. Mir geht es um diesen Gegensatz. Aber sollte es in einem Leben als Nachfolger Jesu mit der Sünde nicht genauso zugehen, wie wenn Feuer und Wasser aufeinandertreffen? Also ich dachte, es ist schon eine Überlegung wert. Vielleicht auch mal wieder, wenn man länger schon bei der Sache ist. Lass uns diesem Gedanken noch ein bisschen nachgehen. Ich lese uns dazu einen Text aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, 28 bis 3, Vers 10. Dort schreibt Johannes an uns alle: Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Darin wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Soweit dieser Bibeltext. Harter Tobak. Feuer und Wasser können einfach nicht miteinander. Wenn die Elemente zusammentreffen, passiert was. Da gibt's Reaktionen, die das jeweils andere Element abstoßen. Feuer und Wasser, das sind wie Hund und Katze. Um noch ein Bild aus diesem Reigen zu benutzen. Es liegt einfach in der Natur dieser Tiere, dass sie sich nicht mögen, außer sie sind zusammen aufgewachsen oder man dressiert sie in irgendeiner Form. Nun sagt unser Text in seiner zentralen Aussage, dass sich das Leben als Nachfolger Jesu und die Sünde genauso verhalten sollen wie Feuer und Wasser oder Hund und Katze. Die können nicht zusammen. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Also wenn wir den Text so nehmen, dann steht er gegen jegliche Verharmlosung von Sünde. Und Sünde nicht in dem Sinn, wir gehen an den Kühlschrank, nehmen ein Stück Kuchen zu viel. Also diese Sünde nicht. Sünde so verstanden bedeutet absolute Trennung von Gott. Und das ist verständlich. Wenn wir uns nur dieses Bild anschauen, das eben hinter diesem Wörtchen steht, diesem griechischen Wörtchen, das die Bibel als Sünde benennt, dieses Bild vom Bogenschützen, der anlegt und sein Ziel verfehlt. Also zur Sünde zählen alle Handlungen, die in ihrer Ausführung und in ihren Ergebnissen die Ziele verfehlen, die Gott mit einem Menschen hat. Damit, und jetzt kommt, wird spannend, scheint dieser Text allerdings in einem Widerspruch zu stehen mit dem, was Johannes in seinem Brief ein bisschen früher geschrieben hat schon. Genau in diesem Brief. Das fand ich spannend an dem. Da hat er nämlich geschrieben in 1. Johannes 2, Vers 1, und wenn jemand sündigt, ja wie? Also doch. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Weiß nicht, ob euch dieser Widerspruch bewusst war. Oder wie ist. Also Johannes beschreibt hier die Möglichkeit, dass wir als Christen durchaus in der Lage sind zu sündigen. Und dann schreibt er jetzt hier wieder, dass wir als Nachfolger Jesu auf keinen Fall die Ziele Gottes verfehlen dürfen, also nicht sündigen dürfen. Was machen wir jetzt damit? Ein scheinbarer Widerspruch, der gar nicht so leicht aufzulösen ist, wenn man ihn oberflächlich betrachtet. Also wir müssen in die Tiefen. Und in diesen tieferen Schichten, da scheint mir dieses Wörtchen Wissen einen entscheidenden, eine wichtige Rolle zu spielen. Ist noch nicht die Lösung, aber spielt eine wichtige Rolle. Wir finden es in unserem Text an drei Stellen. Schon Hiob, dieser, man könnte fast sagen, dieser Unglücksrabe, der konnte ja trotz allem Unglück sagen, ich weiß. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß. Johannes hat in seinem Evangelium geschrieben, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Wissen. In Römer 8, 28 schreibt Paulus diesen berühmten Vers, für manche ein Anstoß, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir wissen. Und Paulus kann seinem Mitarbeiter Timotheus sagen, ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist bis an jedem Tag. Also das sind sehr selbstbewusste Aussagen über Umstände oder auch über Dinge, die entweder schon vorhanden sind oder die ganz gewiss kommen werden. Und alles verbindet sich mit diesem Wörtchen Wissen. Und dieses Wissen, das ist wirklich so zu verstehen, dass es keinen Zweifel darüber lässt, was kommen wird. Dazu ein Beispiel aus meinem Leben. Es war im Januar 1983, also vergangenes Jahrtausend, ganz lange her. Da war ich noch jung und schön, heute bin ich noch und. Damals war ich frisch verliebt, wollte mich mit meiner damaligen Freundin, heute ist es meine Ex-Freundin, weil Ehefrau. Ich wollte mich mit ihr treffen. Es hatte den ganzen Tag geschneit. Und auf der Rückfahrt von der Kaserne nach Hause war ich also auf der Straße mit extrem viel Schnee konfrontiert. Ich musste also langsam fahren. Ich fuhr so in so eine leichte Senke hinein, eine längere Rechtskurve, die dann wieder leicht angestiegen ist. Und mitten in dieser Rechtskurve stellte ich fest, dass ungefähr 50 Meter vor mir die Autos stehen. Habt ihr das Bild? Also leichte Senke, geht leicht hoch und da vorne stehen sie rum. In diesem Moment fing diese Art von Wissen bei mir an. Ja, ich wusste, die Autos stehen. Erstes Wissen. Das zweite, ich wusste, dass ich anhalten musste, wenn es nicht zu einem Unfall kommen soll. Ich wusste, ich bin nicht zu schnell unterwegs und es geht ja auch wieder leicht bergauf. Als ich jedoch bei meinem kleinen Renault 4, ich weiß nicht, wer diese Ente noch kennt von Renault, diesen wackelige Ding, ja, ich bin auf die Bremse gestiegen und dann wusste ich sofort, dass es glatt unter mir war. ABS gab es damals, zumindest in meinem kleinen noch nicht. Und ein paar Sekunden später wusste ich dann auch, es wird mir an meinem Vordermann nicht mehr vorbeireichen. Also das ist ein solches Wissen, das keinen Zweifel darüber lässt, was jetzt kommen wird. Und in diesem Fall war es ein Wissen, das keinen Zweifel darüber aufkommen lässt, dass ich jetzt diesem alten Opel-Rekord vor mir einen intensiven Besuch abstatten werde. Und so kam es dann auch. Also gut, es war nur das Rücklicht kaputt bei ihm, die sind ja noch robust gewesen früher. Ja, da war nicht so viel Plastik dran, sondern richtig noch was dran, ja, hat mich 30 Mark gekostet, Handshake und dann war es erledigt damals. Und dann sind wir wieder weitergefahren, beide. Bei mir war es der Kotflügel, der hat sich so ein bisschen zusammengefaltet, weil ich mich in diese spitze Stoßstange eingehängt habe. Ich wollte ihn ja besuchen. Habe ich auch gemacht. So, also, das war so eine Art von Wissen, ja. Und jetzt nimm dieses Wissen, das wir so als Menschen haben können, und multipliziert es mit der Ewigkeit, was für ein Faktor das auch immer ist. Dann habt ihr so ungefähr das Niveau des geistlichen Wissens, von dem hier die Rede ist. Die Mathematiker unter uns, die können das jetzt versuchen auszurechnen. Also es ist ein Wissen, das einen Ursprung hat, den Paulus in Römer 8, 16 erwähnt. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist dieses Wissen. Das kann man nicht errechnen. Also ihr könnt hundertprozentig und vom Heiligen Geist selbst bezeugt wissen, ihr gehört zur Familie Gottes, 100% dazu. Jeder von euch ist ein Kind Gottes und gehört damit untrennbar zu Jesus, eurem Bruder. Das gilt. Das ist eine ganz wichtige Feststellung, wenn es um das Thema Sünde geht. Beziehungsweise um diesen scheinbaren Widerspruch, von dem Johannes hier schreibt. Okay, das war der erste Schritt. Als nächsten Schritt möchte ich mit euch über einen Gegensatz sprechen in Richtung Lösung dieses Widerspruchs. Wir finden diesen in unserem Abschnitt aus dem 1. Johannesbrief in Kapitel 2, 29 und 3, Vers 4. Und es handelt sich dabei um Recht tun und Unrecht tun. Menschen, die Recht tun oder richtig handeln, das sind Menschen, die einfach das tun, was Gott für richtig erachtet in ihrem Leben. Oder wenn wir bei dem Bild vom Bogenschützen bleiben möchten, Recht tun bedeutet, sich im Rahmen dessen zu bewegen, was Gott als Lebensziele für einen Menschen sich so ausgedacht hat oder erdacht hat, vorgegeben hat. Also Menschen, die Recht tun, die leben in ganz enger Gemeinschaft mit Gott. Sie leben, was sie glauben, sie möchten Gott von sich aus gehorsam sein. Ich sage bewusst, sie möchten gehorsam sein, denn auch das wissen wir, dass wir zwar wollen sollen, aber können, tun wir es nicht. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, 5. Menschen, die Unrecht tun, die handeln demnach so, wie sie es selber so für richtig halten. Sie nehmen nicht auf Gottes Wort Rücksicht oder auf das, was Gott interessiert oder Jesus interessiert. Sie handeln nach ihren eigenen Gesetzen. Sie drücken Gott gegenüber damit auch eine gesetzlose Haltung aus. Und darum stellt unser Autor Johannes das auch mit Sünde gleich. Unrecht tun ist Sünde. Gottes Ziele werden verfehlt. Und damit stellt Johannes auch klar, es gibt zwischen dem, was Gott möchte und dem anderen, kein Niemandsland. Es gibt keinen Freistaat zwischen zwei Grenzen. Recht tun und Unrecht tun, die sind so gegensätzlich wie Feuer und Wasser. Die können einfach nicht miteinander. Und Johannes sagt damit, und das klingt auf den ersten Blick wirklich total hart, entweder du bist Kind Gottes oder du bist ein Diener des Teufels. Entweder oder. Ist nicht meine Idee, ist eine Aussage des Johannes hier an dieser Stelle in der Bibel. Es gibt keine Grauzone zwischen dem Leben mit Gott und dem Leben ohne Gott. Entweder oder. Dennoch gehört es bei uns Christen, den Nachfolgern Jesu, eben zu ihrer Lebenswirklichkeit, dass sie scheinbar in manchen Lebenslagen eben nicht so handeln können, wie Gott es gerne möchte. Die Ziele Gottes verfehlen, also sündigen. Und sagte nicht Gott selbst über die Menschen, es war kurz nach der Sintflut, 1. Mose 8, sagt er, denn das Dichten und Trachten, das ist jetzt nicht das, die dichten und die Trachten anhaben und dann tanzen, sondern das Dichten und Trachten, also das, was das menschliche Herz will, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Oder der Apostel Paulus hat über sich selbst gesagt, das war für mich mal spannend, als ich das gelesen habe in 1. Timotheus 1, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Bin, nicht wahr? Er hat bin geschrieben. Und nicht zuletzt lesen wir im 1. Johannesbrief, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Also das bedeutet jetzt nicht, dass wir den Status eines Sünders haben, also als unsere Identität wäre, absolut nicht. Wir sind keine Sünder. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind erlöste, befreite, geheilte Nachfolger Jesu, die ganz und gar zu ihm gehören. Also solltest du dir mal den Titel geben. Ah, ich bin so ein Sünder. Dann ist das Quatsch. Falsch. Lüge. Das sind wir nicht. Wir sind keine Sünder, sondern wir sind Kinder Gottes, die auch mal eine falsche Entscheidung treffen können. Mir fällt dabei immer das Bild ein vom Volk Israel in der Wüstenwanderung. Da waren sie so unterwegs und wie so oft hat ihnen halt das eine oder andere nicht so richtig gefallen. Also was haben sie gemacht? Sie haben zu meckern angefangen und zu schimpfen angefangen gegen Gott. Kann man in 4. Mose 21 nachlesen und plötzlich waren da Schlangen im Lager der Israeliten. Vielleicht sollte ich erwähnen, diese Schlangen, die wurden nicht von Gott jetzt plötzlich in dieses Lager geschickt, die waren schon immer da. Wer sich ein bisschen auskennt mit Wüste und so, der weiß, da gibt's jede Menge Schlangen. Gefährliche, giftige Schlangen gibt's jede Menge. Aber diese Schlangen, die konnten nicht ins Lager vordringen, so erkläre ich mir das, solange der Schutz Gottes um das Lager herum war, wie so eine Mauer, da konnten die nicht durch. Aber jetzt hat ihr rebellisches Verhalten dazu beigetragen, dass diese Mauer gebröckelt ist. Und dann konnten die Schlangen ins Lager kommen und jeden beißen, der ihnen vor die Zähne kam. Auf was will ich hinaus? Das Volk hat dann zu Mose geschrien. Und Mose hat zu Gott geschrien. Und Gott hat ihm gesagt, richte eine Schlange auf. Ah, eine Schlange. Eine eherne Schlange. Und jeder, der sie ansieht, wird heil werden. Ah, jetzt geht das los. Nein, es ging nicht um Anbetung. Jeder, der diese Schlange anschaute, wurde geheilt. Es ging um Gehorsam, es ging nicht um Anbetung. Jeder Einzelne hatte den Auftrag, diese eherne Schlange anzuschauen. Und wenn er das tut, wenn er Gott gehorsam ist, dann wird er heil werden, genauso wie wir heute den Auftrag haben, Jesus anzuschauen. Lasst uns laufen mit Geduld im Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Damals wurde jeder geheilt, der die Schlange angeschaut hat. Und heute können wir als Nachfolger Jesu ein heiles Leben mit Jesus führen, wenn wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Falsche Entscheidungen treffen wir immer dann, wenn wir den Blickkontakt verlieren mit Jesus. Und dann geschieht Sünde. Denn wenn wir den Blickkontakt mit dem Zielgeber und damit den Blick auf das Ziel verlieren, dann werden wir es auch nicht erreichen können. Und das Ergebnis? Zielverfehlung. Sünde. Wenn wir also so wollen, ist das der Grund, warum wir auch als Nachfolger Jesus sündigen können. Weil wir hin und wieder den Blickkontakt verlieren mit Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Mit Jesus fängt alles an. Mit Jesus zusammen kommt auch alles zu seiner Vollendung. Also sprich, die Ziele Gottes werden erreicht. Oder, um im Bild zu bleiben, ins Schwarze treffen, das ist das Leben ohne Sünde. So, nachdem wir jetzt wissen, wohin wir gehören, und was es mit der Sünde auf sich hat in unserem Leben, dass sie einmal vorkommt, immer hin und wieder, möchte ich jetzt vor diesem Hintergrund auf den scheinbaren Widerspruch eingehen in unserem Text. Das geht allerdings nur, wenn wir, und da muss ich euch jetzt einfach bitten mitzugehen, ein bisschen Griechisch reden. Also zumindest inhaltlich, nicht die Worte, aber inhaltlich zumindest. Also ihr müsst mit mir ein bisschen in den Urtext eintauchen, damit uns das gelingt, dass wir das verstehen können, weil in der griechischen Sprache sind die Zeitformen der Verben, der Tätigkeitswörter ganz, ganz wichtig. Die können uns helfen, den Text besser zu verstehen. Denn wir müssen wissen, wenn ihr die Bibel lest, so den Text, den ihr vor euch habt, ob da eine Luther, eine Menge, eine Elberfelder, was auch immer ihr lest, wenn ihr eine Bibelübersetzung vor Augen habt, dann ist das immer auch eine Auslegung des Textes, den der Übersetzer vorgenommen hat. Denn der hat so übersetzt, wie er es verstanden hat. Wer Fremdsprachen beherrscht, der weiß, wenn man zum Beispiel einen englischen Satz hört und man hört dann drei Leute an, wie sie ihn übersetzen, ist es zwar inhaltlich schon gleich, aber die Worte werden doch anders sein. Und man kann das eine oder andere vielleicht auch ein bisschen anders verstehen. Also bei jeder Übersetzung spielt die Ansicht oder das Bibelverständnis des Übersetzers eine wesentliche Rolle. Deshalb sagt man auch, also wenn sich deine Augenbrauen so ein bisschen erheben bei einem Bibeltext, dann lies vielleicht nochmal eine andere Übersetzung und vielleicht nochmal eine andere Übersetzung im gleichen Text. Dann wird das Verständnis ein bisschen besser. Auf der anderen Seite kann man nicht alles übersetzen, was die griechische Sprache so zu bieten hat, also dieses biblische Griechisch. Sonst würde man wahrscheinlich das Ganze noch unverständlicher machen, als es schon ist. Deshalb sprechen wir über Bibeltexte in Bibelgruppen oder in Hauskreisen. Deshalb gibt es die Predigt am Morgen, wo die Texte ausgelegt werden, damit auch zur Sprache kommt, was eben nicht gleich auf der Hand liegt. auf unseren Text angewendet, schauen wir uns deshalb genau diese Worte sündigt an und tut keine Sünde an. Wenn man die Zeitform der Verben berücksichtigt, müsste man es nämlich folgendermaßen übersetzen. Ihr habt es hier. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht ständig. Oder wer aus Gott geboren ist, der lebt nicht fortwährend in Sünde. Richtig verstanden geht es also gar nicht um die Möglichkeit, Jesus aus den Augen zu verlieren und damit an der einen oder anderen Stelle die Ziele Gottes zu verfehlen, praktisch so als Ausrutscher, der eben nicht beabsichtigt war, der aber geschieht, wenn man sich vielleicht mal aufs Glatteis begibt. Sondern es geht um eine Art Lebensstil, von der Johannes hier spricht. Es geht darum, dass ein Mensch, der weiß, dass er ein Kind Gottes ist, nicht so leben kann, als wäre ihm völlig egal, was Gott auf dem Herzen hat. Das ist einfach absurd. Also wenn ich da an meine Angelika denke, also nicht meine in den Sitz von Besitz, sondern von Herzensding und so. Manche kennen das ja, wie das so ist. Ja, also, wenn ich an sie denke, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich sie in meinen Entscheidungen einfach ignoriere. Ihr könnt sie mal heimlich fragen, ob das auch stimmt, was ich da jetzt sage. Ja, besten heimlich, dann kann sie es auch ehrlich antworten. Ja, also ihr könnt sie fragen. Nach über 38 Jahren gemeinsamen Lebens in einer Ehe ist es für mich einfach nicht denkbar, dass ich einfach über die Wünsche und Bedürfnisse meiner Frau hinweggehe. Dass ich nur das mache, was mir Spaß macht, auf was ich Lust habe. Ganz im Gegenteil. Ich bleibe mit ihr im Blickkontakt. Ich versuche, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Nervt sie manchmal auch, aber okay. In vielen Bereichen weiß ich auch, was sie mag und was nicht. Und ich glaube, das ist so ein Bild dafür, was es bedeutet, mit Jesus in Blickkontakt zu bleiben. Wahrnehmen, was Jesus möchte. Vieles davon steht ja in der Bibel, in seinem Wort. Und manches von dem, was Angelika gut findet, ist in meinem Leben längst ein Lebensstil geworden. Also automatisch, da macht man keine Gedanken mehr drüber, das ist so dieses Angleichen. Man sagt ja auch, das müsst ihr mal beobachten, mache ich immer wieder gerne, wenn man weiß, dass Ehepartner 20, 30 Jahre schon zusammen sind, dann schaut man in ihre Gesichter. Die sind sich ähnlich geworden, die werden sich immer ähnlicher, das ist spannend. Hat auch die Psychologie festgestellt, ja. Man guckt sich so oft an, dass man sich da irgendwas verändert, ja, die Gesichtszüge. Ich bin ja froh darum, jetzt bin ich schöner geworden. Ja, so ist das. Also ganz toll. Also wir sind eine Einheit, wie Gott es sich vorstellt. Und das hat er gemeint, glaube ich, als er damals gesagt hat, dass Menschen in einer Ehebeziehung ein Fleisch werden. Da dachte er nicht an irgendein Schnitzelbrötchen oder sowas, sondern ein Fleisch, sie werden eine Einheit. Sie gehören untrennbar zusammen. Sie werden auch in ihrem gegenseitigen Verhalten eine Einheit. Und dennoch passiert es manchmal, dass ich Dinge tue oder sage, die ihr nicht gefallen oder die ihr auch wehtun. Aber das ist dann nicht Lebensstil. So nach dem Motto, ich habe mir das angewöhnt, ihr immer wieder mal eine reinzuwirken, weil das braucht sie, um überleben zu können oder irgend so ein Mist. Ja? Nein, sondern das passiert. Wem von euch nicht? Nicht nur in der Ehe, sondern auch anderen gegenüber. Es passiert einfach. Das ist aber nicht Lebensstil. Das ist nicht das, was wir immer machen wollen, sondern das sind Fehler, die passieren. Und in unserem Verhältnis mit Gott und seinen Kindern oder in unserem Verhältnis mit ihm ist es auch nicht anders. Wenn wir Gott von Herzen lieben, werden wir bestrebt sein, zu leben, dass wir mit Gott in Harmonie leben. Gelingt aber nicht immer. Und Gott ist bestrebt, uns zu helfen, dass wir die Möglichkeit haben, dass das auch geklappt von seiner Seite aus. Und weil das so normal ist, wird es in unserer Bibelstelle nicht befohlen, sondern es wird einfach vorausgesetzt. Wer mit Gott zusammen ist, der sündigt nicht aus Gewohnheit. Das ist die Aussage. Und sollte sich doch nochmal eine Sünde einschleichen, dann gilt das, was in 1. Johannes 2 steht, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus, der gerecht ist. Also wenn Menschen sich für ein Leben mit Christus entschieden haben, dann hat die Sünde keine Macht mehr über sie. Sie sündigen nicht mehr aus Gewohnheit. Dennoch kann es vorkommen, dass wir manchmal falsche Entscheidungen treffen. Und das kann dazu führen, dass wir sündigen, indem wir heucheln, indem wir lügen, indem wir betrügen, indem wir kontrollieren oder was da auch immer alles so möglich ist. Aus diesem Grund finden sich auch in unserem Text diese Worte, aus Kapitel 3, Vers 3. Und ein jeder, der solche Hoffnung hat auf ihn hat, Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer gesündigt hat, der reinigt sich. Leuchtet ein. Allerdings wird uns ja wieder ein bisschen früher in diesem Brief gesagt, dass wir ständig gereinigt werden. Als würden wir rund um die Uhr unter einem Wasserfall stehen. Habe ich auch hier schon mal drüber gepredigt. Und das bedeutet, dass wir uns als Christen gar nicht mehr reinigen müssen, weil wir ständig gereinigt werden. Wieder so ein Ding. Habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Ja, habe ich entweder in dem vorigen Kapitel irgendeinen Käse erzählt oder, ja. Ich finde das ganz spannend. Schauen wir uns also dieses Wörtchen reinigen an dieser Stelle ein bisschen näher an. Und da steht es im griechischen Urtext. Eigentlich ein Wort, das gar nicht reinigen so im ersten Moment bedeutet, sondern eigentlich eher weihen. Oder man müsste es mit hingeben eigentlich übersetzen. Und das macht Sinn, auch im gesamtbiblischen Zusammenhang. Denkt nur, was Paulus an die Christen in Rom geschrieben hat. Er hat gesagt, ich ermahne euch nun, liebe Schwestern und Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wie oft konnte man damals im alten Israel so ein Lamm mitbringen zum Altar im Tempel, um es dann auf den Altar legen zu lassen? Wie oft? Einmal. Warum nur einmal? Ja gut, wenn man es drauflegt, verbrennt es, dann ist es weg. Deshalb verwendet Paulus in Römer 12 für dieses Weihen und Hingeben auch eine Zeitform, die einen einmaligen Akt zum Ausdruck bringt. Wer sich für ein Leben mit Jesus Christus entscheidet, gibt sich Jesus voll und ganz hin. Ein einziges Mal. Für Zeit bis in alle Ewigkeit. Das nennt man Ganzhingabe. Das war also der erste Schritt, den du gegangen bist. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst war und du denkst, oh Mann, was habe ich nur gemacht? Der erste Schritt, wenn wir uns Jesus hingeben, der geht ganz oder gar nicht. Ich hoffe, dass du kein Hintertürchen offen gelassen hast. Aus diesem Grund spricht der Johannes hier auch von so einer Selbstverständlichkeit von einem Lebensstil ohne Sünde aus Gewohnheit. Wer sich Jesus hingibt, gibt sich ihm hin. Ohne Kompromisse. Oder mit den Worten aus 1. Johannes 3. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der weiht sich, gibt sich hin, wie auch jener, Jesus, von dem hier die Rede ist, geweiht oder hingegeben ist. Interessant ist, dass dieses Weihen hier in dem Text im griechischen Urtext in der Gegenwartsform steht. Das heißt, das läuft noch. Jetzt haben wir eben bei Paulus gehört, die Hingabe ist einmalig. Ich hoffe, dass ich es heute hinkriege, euch mal so richtig zu verwirren. Dann müsst ihr zu Hause studieren, damit ihr das alles wieder gerade kriegt. Ja? Also das bleibt auch so. Ganzhingabe bleibt Ganzhingabe, ganz klar. Sie bleibt so einmalig wie das Opfer Jesu am Kreuz auf Golgatha. Aber hier kommt uns Jesus in den Worten des Apostels Johannes einfach entgegen, weil er weiß, was wir in unserem Menschsein brauchen. Wenn Christen ein Ziel Gottes verfehlen, was passiert dann? Dann steht der Teufel auf der Matte. Und dann macht er uns klar, was für Versager wir doch sind. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stimme in eurem Kopf kennt. Also ich kenne sie nur zu gut. Wenn mir irgendwas schiefläuft, dann, Mann, was bist du für eine Pflaume? Du bist so bescheuert. Du hast doch keine Ahnung vom Leben und was dann da alles oben rumschwirrt. Sofort. Weil ich das weiß, wehre ich diese Stimmen ab, denn sie stimmen ja nicht. Sie sind eine Lüge. Wir können in Römer 8, bekommen wir gesagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Niemand kann euch verdammen. Niemand. Und wenn das passiert im Köpfchen, was ist das dann, wenn es niemand kann? Von einem, der versucht, es trotzdem zu machen, das ist der Feind. Also abwehren. Keine Verdammnis, auch wenn ich gesündigt habe. Vergebung ist die Lösung Gottes für Sünde. Und dauerhaft anhaltende Reinigung. Alles andere sind dämonische Lügen, die wir auf keinen Fall glauben dürfen. Ich rufe mir nach so einer Attacke immer wieder in Erinnerung, wer ich in Christus Jesus bin. Ich bekenne Gott meine Schuld, ich tue Buße drüber und sage, ich bin gerecht gemacht in Christus Jesus. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes, die gilt. Das gilt für jeden von euch auch. Das zu sagen ist wichtig, sich seiner Identität bewusst zu werden, denn das sind wir. Wir sind keine Sünder. Wir sind Kinder Gottes. Gerecht in Jesus Christus. Das ist diese sich ständig wiederholende Handlung. Wenn ich mal gesündigt habe, mache ich mir bewusst, wer ich in Christus bin und was er für mich getan hat. Damit gebe ich ihm mich wieder neu hin. Das ist wichtig für mein Herz. Das macht es mir klar und leichter, wieder als Kind Gottes weiterzuleben. Und es macht meinen Glauben noch stärker. Es geht also nicht darum, sich nochmal total hinzugeben. Das war ein einmaliger Akt, der ist abgeschlossen. Aber es geht darum, sich dieser Hingabe aufs Neue gewiss zu werden. Das ist das, was sich wiederholt. Mir hat es geholfen, damit komme ich auch zum Ende, mir hat es geholfen, einen Lebensstil zu entwickeln, bei dem Sünde eine immer kleinere Rolle spielt. Und das, weil sie einfach nicht zu den Gewohnheiten meines Lebens gehört. Und dass Jesus ein Leben und ein Leben mit Jesus eine immer größere Rolle spielt. Denn die beiden Sachverhalte passen einfach nicht zusammen. Kind Gottes sein und aus Gewohnheit zu sündigen, das passt nicht zusammen. Deshalb unser heutiges Thema, Kind Gottes und Sünde wie Feuer und Wasser. Also im Grunde war das ja eine rhetorische Frage, also eine Frage, die man stellt und eigentlich ist die Antwort klar. Kind Gottes kann keinen Lebensstil praktizieren, in dem Sünde einen dauerhaften Platz hat. Das passt nicht zusammen. Und warum? Weil Sünde zu den Werken des Teufels gehört. Sünde war keine Idee Gottes. So nach dem Motto, das musste ihnen immer wieder mal passieren, damit ich sie richtig erziehen kann und damit ich ihnen auch was zeigen kann und was man sonst noch denkt, was Gott so mit seinen Kindern alles macht. Nein, Sünde ist ein Werk des Teufels, um uns Menschen zu trennen und uns letzten Endes zu zerstören. Aber nun wissen wir, wie wir damit umgehen können, was wir tun können, um das zu leben, was wir bereits sind. Du bist eine Königin, ein König Gottes. So steht es in Offenbarung 1. Du bist eine Priesterin, eine Priester Gottes im Reich des Königs aller Könige, im Reich des hohen Priesters Gottes. Das ist deine Identität. Falls dir da mal nochmal Zweifel drüber kommt und du vielleicht Angst hast davor, mit dem klarzukommen, was dir so alles an Stolperfallen im Leben begegnen können, dann nimm die Bibel zur Hand. Lies vielleicht diesen Johannesbrief. Zum Beispiel diese Stelle hier. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, die Werke des Teufels zu zerstören. Hat er es geschafft? Ja. Amen. Ja, und genau.